diesem Gottesdienst und damit zum zweiten Teil unserer Predigtreihe in der diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit Joy to the World, Freue dich Welt. Und wir haben das letzte Mal schon am vergangenen Sonntag darüber gestaunt und uns sie mit hineinnehmen lassen, ausgehend von dem Lied von Isaac Watts, wie weit dieses Lied reicht in seiner theologischen Bedeutung, in seiner Aussage, weit über unsere heutige Zeit hinaus. Eine prophetische Weite kommt uns in diesem Lied entgegen, wie es vielleicht nur wenige Advents- und Weihnachtslieder dann so in ihrem Inhalt haben. Wir haben hier im letzten Vers der deutschen Version gehört, jawohl, Jesus siegt, das Satansreich da niederliegt. Oder in der englischen Form gibt es zum Beispiel so einen Vers, let earth receive her king, let heaven and nature sing, Himmel und Natur sollen zu Gottes Ehre singen, einen Lobpreis anstimmen. Zugrunde liegen diesen Aussagen ja Verse aus dem 98. Psalm der Bibel, wo es dann nochmals deutlicher und pointierter, noch besser aufgefächert formuliert wurde, das Meer und alles, was darin ist, soll ihn preisen. Die Erde und alles, was auf ihr lebt, juble ihm zu. Die Flüsse sollen vor Freude in die Hände klatschen. Die Berge sollen fröhliche Lieder singen. Das sind doch mal Aufforderungen, das sind doch mal Worte, die uns einen Blick geben, weit über unsere Zeit hinaus. Und wir merken, es ist einfach auch noch nicht erfüllt, was hier in diesem 98. Psalm oder in dem Lied von Isaac Watts aufgeschrieben worden ist. Da steht noch vieles aus. Wenn wir heute einen Blick in die Natur werfen, merken wir auf der einen Seite eine wunderbare Schönheit. Gerade wenn man so einen Sonnenaufgang wie heute Morgen dann gesehen hat und sich darüber freuen kann, wie der Reif auf den Bäumen angestrahlt wird von dieser hellen Sonne, absolut fantastisch. Eine wunderschöne Natur. Aber gleichzeitig kommt uns in der Natur auch so viel Stöhnen, Ächzen und Seufzen entgegen, wenn wir uns vor Augen führen, wie Katastrophen über diese Erde hereinbrechen, vieles aus den Fugen geraten ist, Erdbeben, in dieser Natur so viel mit Leiden und Sterben zu tun hat, Wale stranden, weil sie durch Störgeräusche die Orientierung verloren haben, da merken wir sind tatsächlich noch nicht am Ziel, an der Erfüllung dieser Aussagen vom Psalm 98 angelangt. Das mindert nicht den Einfluss von Jesus Christus. Was damals vor 2000 Jahren geschehen ist, als er Mensch geworden war, ist absolut bahnbrechend. Wir haben das nötig gehabt, dass er dann gestorben ist, einige Jahre später sein Leben für uns Menschen geopfert hat. Das ist von unvergleichlicher Bedeutung, das ist wirklich bahnbrechend. Aber Jesus ist mit der Erlösung dieser Welt noch nicht ans Ziel gekommen. Da steht einfach noch vieles aus und wir leben hier praktisch in dieser Zwischenzeit, in dem, was schon begonnen hat, das können wir genießen und uns darüber freuen, aber gleichzeitig nie vergessen, es steht tatsächlich noch unwahrscheinlich vieles aus. Es gibt noch so viele Bereiche hier im menschlichen Leben, im Leben aller, der ganzen Natur, wo es einfach noch nicht deutlich wurde, dass Jesus siegt, dass ihm die Herrschaft gehört. Da sind noch so viele andere Einflüsse, dass der Jubel der Berge und dieses in die Hände klatschen der Flüsse einfach noch überlagert wird von viel Stöhnen und Leiden unter diesem Fluch der Vergänglichkeit. Ich möchte auf diesem Hintergrund mal die Verse von Paulus lesen, so wie er das gesehen hat und wie er uns vor Augen führt in diese prophetische Dimension hinein, was auf diese Erde wirklich noch wartet an Herrlichkeit, an einem Glanz, den wir heute nur schemenhaft erkennen können, aber tatsächlich in Gottes Plan sich genauso erfüllen wird, wie er es sich vorgenommen hat. Ich möchte lesen Römer 8, die Verse 18 bis 25. Sie können es gerne mitlesen hier vorne an der Leinwand oder auf Ihren Infoblättern, da dann auch in englischer Sprache. Paulus schreibt es folgendermaßen. Er sagt, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man schon etwas sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, was man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Soweit diese Passage von Paulus. Und ich finde es sehr ehrlich und nüchtern, was er geschrieben hat. Sehr bodenständig. Er verschließt nicht die Augen vor dem, was sich in unserer Welt tatsächlich abspielt und was das Leben auf dieser Erde schon so lange bewegt. Er bringt es ziemlich deutlich und markant auf den Punkt, wenn er feststellt, dass das Leben auf dieser Erde ausnahmslos der Vergänglichkeit unterworfen ist. Das deckt sich doch auch hundertprozentig mit unseren Erfahrungen. Denn noch immer leiden wir mit allem, was auf dieser Erde lebt, in der Natur, in der Tier- und Pflanzenwelt. Wir leiden immer noch an den Auswirkungen dieses fatalen und folgenschweren Fehlers der ersten beiden Menschen, Adam und Eva, die sich über Gottes Gebot hinweggesetzt haben. Das hat ihnen damals und uns heute noch das Paradies gekostet. Die Sünde dieser beiden nämlich ist ursächlich dafür verantwortlich, dass uns das Paradies verloren ging. Und diese Erde, in der wir leben, die tatsächlich immer noch wunderschön ist, aber tatsächlich kein Paradies. Die Erde ist kein Paradies mehr. Und leider und für uns völlig unverständlich trifft das auch auf die Schweiz zu. Diese Zeit des Paradieses können wir uns wahrscheinlich nicht mal annähernd schön genug vorstellen, wie sie wirklich war. Und die Bibel ist auch in der Beschreibung des Paradieses ziemlich sparsam in ihrer Aufzählung von dem, wie es Paradies war. Vieles bleibt einfach nur Fantasie, sich auszumalen, wie es wäre, wenn heute wirklich immer noch paradiesische Verhältnisse herrschen würden auf dieser Erde. Wenn nicht mehr der Tod so wie ein Damoklesschwert über dem Leben jedes Lebewesens drohend hängt. Wie müsste es auf dieser Erde zugehen, wenn wir den Tod, wenn wir die Vergänglichkeit des Lebens als Faktor rausrechnen könnten, konsequent aus allem, was wir sind und tun, rausrechnen. Es gibt den Tod nicht mehr, es gibt keine Vergänglichkeit mehr, es gibt wirklich paradiesisches Leben. Es muss genial sein, erleben zu können, dass der Mensch nicht mal im Ansatz mehr daran denkt, die Natur auszubeuten, wo Ressourcen nicht vergänglich sind, dass der Mensch nicht mal mehr auf die Idee kommt, die Natur zu zerstören oder sie zu missbrauchen, ihre Bedürfnisse zu ignorieren und darüber hinwegzusetzen. Wir können uns nur ausmalen, wie es ist, wenn die Natur unversehrt ist, vollkommen in ihrem Zusammenspiel der Kräfte und Bahnen und Instinkte. Wie das Zusammenleben funktioniert in einer vollendeten Harmonie und einer Geborgenheit, einer Zufriedenheit, einer Lebendigkeit, einer Fröhlichkeit, die hier auf dieser Erde herrscht, die gar keinen Raum mehr lässt für irgendeine Missgunst oder für Streit oder für Leid oder für Tod. Wir können uns nur vorstellen, wie es für uns Menschen erfüllend sein muss, wenn man sich ohne Begrenzung beschäftigen kann mit dieser Erde, sie gestalten kann, sie erforschen kann, sie auskleiden kann nach bestem Wissen und Gewissen und seine ganze vom Schöpfer verliehene Kreativität an den Tag legen kann und sich austoben kann auf dieser Erde voller Kreativität, und es geht dabei nichts kaputt. Es wird dabei kein Unheil angerichtet auf dieser Erde. Wie schön es sein muss, wenn diese Vokabeln Angst und Misstrauen nicht mehr vorhanden sind. Vielleicht sind die Vokabeln noch da, aber keiner kann sich mehr was darunter vorstellen. Angst? Es kommt nicht mehr vor, da fehlen uns die Bilder, um dieses Wort zu füllen. Misstrauen? Was ist das? Wir können uns nur vorstellen, wie es sein wird, wenn sich das ganze Leben auf dieser Erde in dieser intensiven und unmittelbaren Beziehung zu Gott erfüllt und davon ständig genährt wird, von Gott selber her aus der Mitte alles gelenkt wird und geprägt wird, wo Gott im Zentrum des gesamten Geschehens auf dieser Erde im Mittelpunkt steht, im Zentrum steht. Wir könnten beliebig weitermachen. Wir merken, es gibt so Lust auf mehr, sich das mal so vor Augen zu führen, sich diesen Gedanken mal hinzugeben, wie schön es sein würde. Der Prediger im Alten Testament hat es mal ausgedrückt: Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und ich glaube, das kommt zum Ausdruck in solchen Beschreibungen. Diese Ewigkeit, diese Sehnsucht, dass Gottes Herrschaft unbegrenzt auf dieser Erde sich ausbreiten kann, die steckt irgendwo und irgendwie in allem Leben drin. Eine Sehnsucht, dass es mehr geben muss, als lediglich das, was sich jetzt hier zu unserer Zeit abspielt. Und da kommt es schon so wie eine, nach dieser ganzen Beschreibung, schon so wie eine eiskalte Dusche vor, wenn wir erfahren müssen und das jeden Tag dann auch so spüren und sehen müssen, dass wir in unserer Zeit nun einfach jenseits von Eden leben. Denn bereits mit dem Tag unserer Geburt läuft unerbittlich ein Countdown, dessen Ende wir nur nicht kennen. Aber die Uhr tickt. Unausweichlich geht es mit jedem Schritt diesem Ende entgegen. Und wenn wir mit abnehmenden Kräften konfrontiert werden oder bei jeder Krankheit, wird uns diese Begrenztheit und diese Vergänglichkeit des Lebens, nicht nur die Menschen, sondern generell der ganzen, alle Lebewesen, diese Vergänglichkeit vor Augen geführt. Und wir müssen feststellen, ja, es stimmt. Es ist ein Seufzen. Und aus dieser Vergänglichkeit heraus wächst dann der Egoismus. Wenn man möglichst viel hineinpacken will und möglichst viel von ich selber verwirklicht haben will, weil die Zeit eben begrenzt ist. Aus dieser Vergänglichkeit wächst dann auch das ganze Leid, dem wir einfach nicht mehr ausweichen können. Und das betrifft im vollen Umfang auch die Natur. Bei aller Schönheit, die uns die Natur entgegenbringt und widerspiegelt, bei aller prächtigen Gestalt, die wir genießen können, trägt die Natur die Vergänglichkeit in ihren Genen. Nicht nur die Zerstörung, die der Mensch angerichtet hat und die in Form von Naturkatastrophen wieder bitter auf ihn zurückfällt, macht es der Natur schwer, sondern in den Anlagen der Natur bereits ist dieses Fressen und Gefressenwerden, das Leiden und Sterben als Fluch über der ganzen Schöpfung. Und wenn wir die Offenbarung lesen, das letzte Buch in der Bibel, da kann uns tatsächlich Angst und Bange werden, was dieser Erde noch an Katastrophen bevorsteht, was noch alles auf sie wartet, an Leiden und Sterben, an Zerstörung, an Not und Elend. Wir können Paulus nur zustimmen in dieser Beschreibung. Es ist ein Seufzen und Stöhnen. Und als Kinder Gottes sind wir hier nicht ausgenommen, denn selbst der Heilige Geist stimmt in dieses Seufzen mit ein, schreibt uns die Bibel. Ein Seufzen über der gesamten Schöpfung, ein tiefer Schmerz erfüllt die Natur. Und das ist nicht nur dieses Seufzen unter dieser Vergänglichkeit, sondern zugleich der Ausdruck einer tiefen Sehnsucht. Es möge doch bald anders werden. Es möge sich doch bald sichtbar zeigen, was Gott mit dieser Erde, mit dem Leben noch vorhat. Die Natur sehnt sich. Aber sie sehnt sich nicht hoffnungslos zurück auf was, was sie verloren hat. Zurück auf das Paradies. Es möge doch mal wieder paradiesisch sein. Sondern die ganze Schöpfung sehnt sich hoffnungsvoll in die Zukunft, nach vorne. Die Schöpfung hat eine grandiose Zukunft. Die schönsten Tage stehen ihr wirklich noch bevor. Und da können wir einstimmen in Isaac Watts. Jawohl, joy to the world. Und let heaven and nature, die ganze Natur und der Himmel und Sterne, alle sollen einstimmen. Da kommt noch Großartiges auf sie zu. Es ist eine Sehnsucht danach, dass Gott die Vergänglichkeit Vergangenheit werden lässt und die Ewigkeit unsere Zukunft bestimmt. Es ist dabei aber viel mehr als die Hoffnung auf eine schöne neue Welt. Es ist die Hoffnung, die sich auf eine Person konzentriert. Nicht auf die Veränderung der ganzen Umstände, sondern auf Jesus Christus. Er ist der Gegenstand unserer Hoffnung persönlich. Er ist der, der kommt. Auf ihn richtet sich unsere Perspektive. So wie es in dem Lied auch heißt, er kommt nach seines Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit. Die Schöpfung sehnt sich nach ihm und nach seiner Herrlichkeit, die sich dann auch über ihr Leben erstrecken wird. Die Schöpfung wartet auf die Rückkehr von Jesus Christus. Die Bibel beschreibt uns diese Wiederkunft von Jesus nicht mehr so, wie es in Bethlehem war, so als Kind, Stroh und Heu und so, sondern die Rückkehr von Jesus wird in der Bibel ganz offen beschrieben als ein Kommen in Macht und Herrlichkeit, in einer Gestalt, wo man nicht mehr die Augen vor ihm verschließen kann, wo er sich wirklich 100% durchsetzen wird. Und hier, wenn Jesus zurückkommt, kommt nun seine Erlösungsmission zu einem gewaltigen und neuen Höhepunkt. Denn jetzt ist es offensichtlich, wie es Watts geschrieben hat, He rules the world with truth and grace. Er regiert mit Wahrheit und mit Gnade. Oder im Deutschen heißt es dann, sein Zepter, also sein Herrschaftsinstrument, sein Zepter heißt Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Sein wird die ganze Welt. Das ist der Horizont der Adventszeit, um diese Rückkehr von Jesus vor das Auge gestellt zu bekommen und uns darauf auszurichten. Die Bibel beschreibt diese Herrschaft, die mit der Rückkehr von Jesus verbunden ist, als ein tausendjähriges Reich, das mit der Wiederkunft von Jesus beginnen wird. Ob wir das nun buchstäblich zu verstehen haben oder ob es nur bildlich symbolhaft zu verstehen ist, das wird von den Theologen zu allen Zeiten unterschiedlich bewertet. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt da zu dieser Diskussion noch etwas Neues, Bahnbrechendes beitragen können. Es spielt aber auch keine Rolle, denn allein schon das, was eindeutig klar ist in dieser Beschreibung dieser neuen Welt, die Gott geschaffen hat, dieser Auferstehung der Schöpfung, allein schon das, was klar ist, reicht völlig aus, um von dieser Sehnsucht nach der Rückkehr von Jesus angesteckt zu werden. Gott hat mit dieser Schöpfung noch Großartiges vor, erkennen wir darin. Die Schöpfung, in der wir leben, erwartet noch ihre größte Blütezeit und die Erfüllung vieler Verheißungen, die bis dahin noch ausstehen. Der Prophet Jesaja sieht diese Zukunft von Gottes Herrschaft hier auf dieser Erde und beschreibt sie mit diesen Worten. Ich zitiere Jesaja 11, Sie können es da vorne auch wieder mitlesen. In dieser Zeit gilt es dann, er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Später, im 65. Kapitel, fährt Jesaja mit der Beschreibung fort. Es wird keine Kinder mehr geben, die nur wenige Tage alt werden. Und keine Alten, die nicht ein erfülltes Leben gelebt haben. Die Jüngsten werden mit 100 sterben. Und wer die 100 nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Dann leben die Menschen in den Häusern, die sie erbaut haben, und essen die Früchte der Weinberge, die sie gepflanzt haben. Sie werden nicht mehr bauen und ein anderer wohnt darin. Sie werden nicht mehr pflanzen und ein anderer isst. Denn mein Volk wird so lange leben wie die Bäume. Und meine Erwählten werden das genießen, was sie erarbeitet haben. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen und keine Kinder gebären, die gleich danach sterben. Denn es sind Kinder von Menschen, die der Herr gesegnet hat und deren Babys Anteil am Segen Gottes haben. Noch bevor sie rufen, werde ich ihnen antworten. Während sie mir noch ihre Bitten vortragen, will ich sie schon erhören. Der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Schlangen werden sich von Staub ernähren. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles mehr getan, spricht der Herr. Wow. Joy to the world. Freue dich, Welt. Denn das ist wirklich Grund zur Freude. Diese Perspektive auf die Rückkehr von Jesus und dem, was danach kommen wird. Diese Perspektive verleiht unserem Leben jetzt schon einen anderen Charakter. Denn das Leiden, das jetzt so grundlegend hier zum Leben dazugehört, erfährt in dieser Perspektive einen völlig neuen Bezugsrahmen. Paulus bringt das hier mit dem Beispiel einer Geburt ins Spiel. Es hört sich ja bei einer Geburt schon richtig heftig an, was sich in den Kreissälen der Krankenhäuser so abspielt. Das klingt ja wie Folterkammer. Unvorstellbar. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich ein fröhlicher Anlass sein soll. Und dennoch, was sich so anhört wie Folterkammer, sind Stationen des neuen Lebens, das sich hier auf einmal Bahn bricht, unaufhaltsam, unwiderstehlich, um sich frei entfalten zu können. Das ist das Bild, was Paulus auf unser Leiden wirft. Es sind Wehen einer Geburt. Wir können jetzt schon gespannt sein, in welcher Pracht diese auferstandene Schöpfung erstrahlen wird, wenn diese Wehen jetzt überstanden sind. Wenn kein Ozonloch mehr zu finden ist, wenn es genügend Lebensraum für alle Tierarten geben wird, die völlig unbedroht auf einmal ihr Dasein genießen können, wenn kein Baum mehr unter saurem Regen zu leiden hat, wenn es keine Naturkatastrophen mehr geben wird, was für eine Aussicht! Auch für die Menschen, die ihr Leben ganz bewusst in die Hände des Vaters im Himmel gelegt haben und die Jesus, ihrem Herrn, ihrem Retter, ihr Leben anvertrauen, wird das eine völlig neue Ära bedeuten. Denn hier, wenn Jesus wiederkommt, wird dann im vollen Maß sichtbar und verwirklicht werden, was es bedeutet, Gottes Kinder zu sein. Hier in dieser Zeit, die wir jetzt leben, da bleibt noch vieles offen. Ja, zum Beispiel, wenn Christen belächelt werden wegen ihres Glaubens. Es ist nicht fair. Und Gott tut nichts dagegen. Es bleibt offen. Wenn Christen Leiden aushalten müssen oder vor Krankheiten nicht verschont werden oder auch nicht geheilt werden. Und letztlich stecken auch die Christen in einem Körper, der halt ebenfalls der Vergänglichkeit unterworfen ist. Die Christen sind von diesem Seufzen der Schöpfung nicht ausgenommen. Aber es sind Geburtswehen eines neuen Lebens. Paulus ist der Auffassung, dass wir hier in diesem Leben lediglich einen Vorgeschmack erfahren werden auf eine unvorstellbar große Herrlichkeit, die auf uns wartet. Angesichts dieser unbeschreiblichen Herrlichkeit erscheint uns das, was wir an Leiden auszuhalten haben, sogar bedeutungslos. Das ist das Maß, das Paulus uns vorstellt. Und jetzt nimm du einfach nur mal dein eigenes Leiden. Und da kommen dir bestimmt so viele Szenen in den Blick, wo du einstecken musst. So voller Schmerz und Leiden, Situationen, die sich nicht zum Guten gewendet haben. All das Schwere, was dir zugemutet wurde. Die Situationen, die aus deiner Perspektive völlig sinnlos waren. So erniedrigend und so enttäuschend. So frustrierend. So ungerecht. Und dann muss auch überhaupt nichts schön geredet werden oder irgendwie geschminkt. Es ist für dich tatsächlich vieles nicht gut. Es ist dein persönliches Leben, was du mit deiner Biografie, mit vielen Etappen deines Lebens so nachvollziehen kannst. Und jetzt stell dir mal eine Balkenwaage vor. So eine Waage mit zwei Schalen rechts und links, wie es auf diesem Bild vorne zu sehen ist. Und jetzt nimm dieses ganze Leiden, was zu dir gehört und im Lauf deiner Biografie sich angehäuft hat und so auch den Anschein hat, es ist ein richtig großer, schwerer Berg, eine riesige Last. Und jetzt füll diese eine Schale damit. Und die geht nach unten. Es ist schwer, das alles so geballt zu sehen, so auf einen Fleck mal konzentriert. Aber nun kommt diese gute Nachricht für dich, dass bei der Rückkehr von Jesus auch die andere Schale gefüllt wird. Jesus hält für dich eine Herrlichkeit bereit, die so überragend ist, dass dann dieses abgrundtiefe Leid überhaupt nicht mehr ins Gewicht fällt. Wenn diese Herrlichkeit auf diese andere Schale gepackt wird, schnellt diese eine nach oben, als ob es kein Halten mehr gäbe. Diese Herrlichkeit überstrahlt dann alles Bisherige, all dieses Schwere, all das Leid. Und das ist der Advent, auf den wir sehnsüchtig, aber geduldig und gespannt und zuversichtlich gewartet haben, darauf hinleben. Jawohl, Jesus, komm du zurück mit deiner Herrlichkeit, dass dieses Leiden nicht mehr ins Gewicht fallen wird. Es ist tatsächlich unser großer Tag, wenn wir Jesus begrüßen können als die Majestät, sondern von nun an, und zwar unaufhörlich, deine ewige Lebenserfahrung nicht mehr getrübt von diesem Seufzen, sondern in Reinform. Der König ist da und niemals mehr wirst du ihn vermissen müssen. Jetzt ist wirklich alles gut. Lasst uns ihm für diese Perspektive danken. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich bin dir so dankbar dafür, wie Jesaja oder auch Paulus uns den Blick geweitet haben auf diese grandiose Zukunft, die du für uns bereithältst. Dass du das zum Ende bringst, zum guten Ende bringst, was damals in Bethlehem und dann 30 Jahre später in Jerusalem den Anfang genommen hat, dass es zur Vollendung gebracht wird, wenn du wiederkommst. Und diese Vergänglichkeit als Fluch von uns genommen wird. Ich danke dir herzlich für diese großartige Aussicht, die du auf diese ganze Schöpfung legst, dass die Natur noch die Blüten, die beste Blüte vor Augen hat, noch vor sich hat. Und das gibt uns Mut, in unserer Zeit jetzt zu warten, voller Hoffnung und voller Zuversicht, dass diese Wehen, die du uns zumutest, einfließen in ein einmalig schönes Erleben deiner Herrlichkeit, wo dann das Leiden nicht mehr ins Gewicht fallen wird, keine Bedeutung mehr haben wird. Jesus, lass uns in dieser Adventszeit und darüber hinaus natürlich, lass uns angesteckt werden von dieser ewigen Perspektive. Lass uns unser kleines Leben aus der Warte deiner Ewigkeit heraus betrachten und daraus gestärkt werden und ermutigt werden, voller Hoffnung und Zuversicht zu warten, bis du kommst. Amen.